Okay, sehr gut. Dann beginnen wir also jetzt. Neuer Versuch. Gebetet haben wir. Wir werden jetzt alle auf leise gehen. Sehr schön, dass wir uns konzentrieren können. Und versuchen wir uns nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern sehen wir das als ein Störmanöver von einem Feind, der nicht will, dass Paare heute ihre Liebe erneuern. Insofern, allmächtiger Gott, bitten wir dich jetzt nochmal, dass du bei uns bist, dass du auch allen, die teilnehmen wollten, möglichst teilzunehmen, sodass wir diesen Abend gemeinsam gut leben können. So. Allmächtiger Gott, jetzt diesen Tag in deine Hände. Ich möchte anfangen mit deinem Wort aus dem Johannesevangelium, 3. Kapitel. Da sagt Jesus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, soll das ewige Leben haben. Und wir haben die von euch, die beim letzten Jahr am Einkehrtag dabei waren, im letzten Jahr habe ich einige Sachen neu verstanden, die ich seitdem eigentlich mit vielen Paaren teile und mit großer Freude mit vielen Paaren teile, nämlich Gott kommt in die Welt, um uns zu erretten, aber zu erretten vor was eigentlich? Er rettet uns eigentlich vor der größten Gefahr für den Menschen. Und die größte Gefahr für den Menschen ist nicht irgendwie die Sünde oder das Böse oder wer weiß was, sondern die größte Gefahr für den Menschen ist, wenn er zu wenig liebt. Die größte Gefahr für den Menschen ist, wenn er schwach liebt, wenn er kalkulierend liebt. Das ist eigentlich das größte Drama für den Menschen. Und ein Mensch, der nicht weiter liebt und wo Liebe nicht weitergeht, dem fehlt etwas ganz Wesentliches am Menschsein. Noch mal ganz kurz hier. Angelika, kannst du bitte auch den Dominik, unter was bist du? Ist der schon da, der Dominik? Nee. Oh, jetzt sieht er.
Rüber zu lotsen, aber.
Ja. Ah, seid ihr schon da?
Ja, wir sind nur unter Kaspar.
Unter Kaspar. Elisabeth, Angelika, wenn du auch Kaspar.
Ja, habe genau, ich super. Schon gemacht.
Alles klar, weil der kann dann die Leute muten, die reinkommen. Tut mir leid. Okay, jetzt klappt's. Das heißt, größte Gefahr für uns Menschen eigentlich, zu wenig zu lieben. Und deswegen kommt Gott, wird ja Gott mit uns, sozusagen nicht nur, um uns zu sagen, wie wir sein sollen, nicht nur, um uns irgendwie zu retten, dass wir nicht gut genug sind, sondern einfach, um bei uns zu sein und mit uns zu lieben. Und das macht er, indem er Mensch wird. Und während der Mensch ist, hinterlegt er sozusagen ein Depot an Gutem, an Liebe, an guten Taten, an Positivem, an Vertrauen, auf das wir zurückgreifen können. Die Ursünde, sozusagen der Fall des Menschen zu Beginn der Menschheitsgeschichte, hat diese Verbindung zwischen Gott und dem Menschen angerissen. Und das macht, dass der Mensch, der eigentlich natürlicherweise Gott in sich haben sollte und die Fähigkeit zu lieben wie Gott in sich haben sollte, der Mensch hat diese Fähigkeit verloren. Und die ganze Geschichte der Menschheit, die ganze Geschichte der Erlösung, die ganze Geschichte der Bibel ist eigentlich die Geschichte eben Gottes, der mit dem Menschen wieder den Kontakt herstellen möchte. Und ich habe im Katechismus jetzt im Dezember eine ganz tolle Nummer entdeckt, die über die Ehe redet und die etwas ganz Beeindruckendes sagt, was ich so nie vorher gesehen hatte. Die spricht also von der Ehe als, also die Sakramente werden aufgeteilt da in Taufe, Kommunion, Firmung, Beginn sozusagen, Initiation, in Krankensalbung und Beichte, Sakramente der Heilung und dann in Sakramente, ein paar von Sakramenten, das sind Sakramente im Dienst der Gemeinschaft. Ja, und das ist Ehe und Priestertum ist ein Sakrament, das dienen soll der Gemeinschaft. Und der Katechismus sagt, das ist Nummer 1534 und 35, sagt, dass in diesen Sakramenten die Priester und die Eheleute, also das kommt da zusammen, eine Art Weihe erhalten. Warum sagt der Katechismus, dass Priester und Eheleute eine ähnliche Kategorie sind? Das sind also Sakramente, sagt der Katechismus, die sind auf das Heil der anderen hingeordnet, interessanterweise. Und sagt dann, durch den Dienst am anderen tragen sie auch zum eigenen Heil bei. Also irgendwie ist es so in der Ehe und im Priestertum, dass wir eigentlich dafür da sind, um anderen zu dienen. Bei euch ist das in gewisser Weise offensichtlich, weil ihr sozusagen erstmal einander Dienst erweisen sollt. Aber dann eben nicht nur einander, sondern es geht eben weiter hinaus. Und das möchte ich heute Abend mit euch ein wenig besprechen und vor allem das Wie besprechen. Ich glaube, dass Jesus, wenn er auf uns Priester und euch Ehepaare schaut, einen großen Wunsch hat. Er hat uns genau genommen zwei große Aufträge hinterlassen. Der eine Auftrag, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist nicht nur wichtig, weil es wichtig ist zu lieben, sondern es scheint wichtig zu sein aus einem anderen Grund. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, ist deswegen wichtig, weil er uns damit den Auftrag gibt, dass in der Welt die Liebe, wie er sie geliebt hat, heute weiter existiert. Es ist wichtig für die Welt, dass es in der Welt Orte gibt, an denen geliebt wird, wie er geliebt hat. Nicht nur, weil das schön ist für die Menschen, sondern da, wo er geliebt hat, da hat sich der Bund zwischen Himmel und Erde erneuert. Dieser Bund war ja gerissen durch die Erbsünde. Puff. Und daraufhin floss in gewisser Weise das Leben Gottes nicht mehr in den Menschen hinein. Das Leben und die Liebe Jesu stellen diesen Bund wieder her. Diese vollkommene Liebe, die Jesus in seinem eigenen Leben lebt, stellen den Bund zwischen Himmel und Erde wieder her. Und diese Art von Liebe möchte Jesus, dass wir weiterleben. Also wenn er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, dann ist es deswegen, weil er sagt, wenn ihr nämlich so liebt, wie ich euch geliebt habe und ihr euch dieser Causa weiht, dann seid ihr nicht allein, sondern dann bin ich dabei. Und wenn ich dabei bin, dann kann eure Liebe wirklich ganze Liebe werden. Also, was die Welt braucht, ist Orte, wo seine Liebe weitergeht. So, das zweite Gebot, was er uns sagt, ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. Man kann sagen, das ist das Parallelgebot, das ist jetzt unser Job, in gewisser Weise als Priester, aber euer Job auch, weil die Messe ja auch etwas ist, was man gemeinsam erlebt. Es ist nicht nur etwas, was der Priester da vorne tut, sondern die Messe ist auch immer etwas, wo jeder von euch eine Rolle hat. Nämlich jeder von euch ist gerufen, das, was er in der Woche getan hat im Prinzip, als Gabe dem Vater hinzuhalten im Moment der Wandlung und mit Jesus Christus zusammen dem Vater eigentlich sozusagen die letzte Woche hinzuhalten. Und wir Priester stehen auf der anderen Seite des Altars und machen das gemeinsam mit euch. Jetzt, wenn wir tu dies zu meinem Gedächtnis leben, dann holen wir Jesus zu uns hinzu und dann kann dieses liebt einander, wie ich euch geliebt habe, vollständig werden. Ohne Jesus und ohne Jesu Gegenwart in unserem Leben können wir nicht lieben wie er. Wir können gut lieben, wir können uns sehr bemühen, wir können versuchen, ganz toll zu sein und ganz heilig oder ganz eifrig, aber wir können nicht so lieben, wie Jesus geliebt hat, weil uns etwas fehlt, nämlich Jesus. Und deswegen ist das, tut dies zu meinem Gedächtnis, die Chance, dass Jesus dann tatsächlich zu uns, zur Gemeinde hinzukommt. Oder wenn ein Ehepaar am Abend betet, dann bieten sie Gott im Prinzip in gewisser Weise diesen Tag an und sagen, schau, das ist, was wir dir heute schenken können. Wir haben einen Pakt mit dir geschlossen und dieser Pakt ist, wir wollen darum ringen, dass die Art, wie du geliebt hast, in dieser Welt gegenwärtig ist. Wir bieten dir jetzt mal an, was wir haben, aber weil unsere Liebe immer unvollkommene Liebe ist, beten wir jetzt und holen Jesus hinzu. und holen Jesu Liebe hinzu und dürfen dir jetzt, Vater, unser Tageswerk anbieten. Und mit unserem Tageswerk bieten wir dir das ganze Jahr und das ganze Leben von Jesus zusammen an. Und in dem Moment wird eure Liebe vollständig. In dem Moment könnt ihr Gott dem Vater im Namen der Menschheit eine vollkommene Liebe anbieten. Das ist real, ja. Das heißt, wenn ihr es schafft, zusammen zu beten, auch nur einander die Hand zu halten oder auch nur ein Vater unser zu sprechen und sagen, Jesus, komm jetzt dazu, könnt ihr am Abend Gott dem Vater im Namen der Menschheit wirklich euer Eheversprechen voll und ganz erfüllen und ihm volle Liebe anbieten. So, das heißt, was ich heute und morgen mit euch tun möchte, ist, ich möchte versuchen zu sehen, dieses Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, was genau bedeutet das jetzt und wie können wir das etwas unter die Lupe nehmen? Das heißt, wie hat denn Jesus geliebt und was sind denn die Facetten der Liebe Jesu, die wirklich wichtig sind? Was sind denn die Facetten der Liebe Jesu, die man als Ehepaar nachahmen kann? Und zwar im ganz normalen Leben. Und ihr werdet sehen, wenn man diese Facetten verstanden hat, identifiziert hat, und dann mit dem Fragebogen, den ihr bekommen werdet, den werde ich nachher auf die Seite drauf checken oder vielleicht hat den Dominik und Zita eh schon drauf getan, werdet ihr in die Tiefe gehen und werdet sehen, Fragebogen ist noch viel besser, als was ich euch jetzt sagen werde. Dann werdet ihr merken, dass gewisse Orte in eurem Leben auf einmal viel sinnvoller werden. Das heißt, dass gewisse Situationen in eurem Leben auf einmal nicht nur irgendwie schwierig oder mühsam sind, sondern auf einmal Orte des Heils werden. Und das möchte ich euch anbieten. Okay? Das heißt, ich habe für heute Abend versucht zu schauen, okay, wie ist die Liebe Jesu zu seinem Vater? Also was ist das erste Gebot? Ist die Gottesliebe, ja? Was heißt Gottesliebe konkret? Was heißt Gott gehorchen konkret? Was heißt so lieben, wie Jesus geliebt hat, aber seinem Vater gegenüber? Also auch wenn er alleine war. Was sind diese Momente der Liebe, wo uns keiner sieht? Was sind diese Momente der Liebe, wo wir alleine sind und trotzdem unser Leben wertvoll ist? Okay? Und morgen möchte ich dann mit euch anschauen und werde hoffentlich dann irgendwie den richtigen Link finden. Morgen möchte ich mit euch anschauen, was sind die Orte der Liebe in der Begegnung mit anderen? Okay? Das scheint dann offensichtlicher. Aber heute Abend wirklich die Liebe zu Gott und als Paar, aber auch alleine als Paar vor Gott, aber auch alleine als Mensch vor Gott. Okay? Und zwar, was ich da anschauen möchte, ist natürlich das Gebetsleben, das ist offensichtlich. Ja? Das ist die erste Form der Liebe. Nicht, weil wir das so schön finden, sondern weil das der Vater so liebt. Warum liebt das so? Weil wenn wir beten, dann kann er in uns machen, was er will. Auch wenn wir ihm einfach nur die Tür offen halten, kann er in uns machen, was er will. Und ein Paar, das vieles nicht schafft, aber zumindest versucht, die Tür offen zu halten, macht Gott früher oder später, was er will. Das Zweite, was ich anschauen möchte, ist die Armut. Vielleicht ein bisschen überraschend, ja, aber Armut ist eine, was man nennt, eine evangelische Tugend. Das heißt nicht Tugend von Protestanten, sondern eine Tugend aus dem Evangelium, die uns Jesus anbietet, anvertraut. Und die ist kostbar. Also wir schauen drauf, Armut, was heißt das? Gehorsam, wo spielt sich das ab? Ja, damit auch dieser Ort des Gehorsams in den ganz normalen Dingen, gibt Gott, was Gott gehört und gibt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört, dass diese Orte nicht nur irgendwie Orte werden, wo wir eben irgendwas erfüllen müssen, sondern dass diese Orte werden, die heilbringend sind, die wirklich Menschheit heute, jetzt, hier und da erlösen. Ja, und ich glaube, das ist das Tolle, das macht unser Leben so wertvoll. Und dann Thema Vertrauen. Okay, das wären also vier Punkte, Gebet, Armut, Gehorsam und Vertrauen, die in der ganz persönlichen Gottesbeziehung, persönlich, aber auch als Paar Gottesbeziehung, eine große Rolle spielen können und diese Orte mit mehr Sinnfülle eben füllen können. Okay? Für uns ist also entscheidend zu verstehen, wie Christus liebt, um zu verstehen, was tatsächlich in unserem Leben zählt und was bleibt. Welche Haltungen ewiges Leben in diese Welt hineinholen. Wie ihr durch ganz normales Handeln, einen Akt des Gehorsams, die Maske aufsetzen, wenn ich irgendwo reingehe, das kann per se banal sein, total banal. Und das kann, wenn ich es bewusst lebe, als Konsequenz meiner Weihe als Ehepaar an Gott, heilbringend sein. Also auf einmal bringt das Masken anziehen, das könnte allein schon kostbar sein. Okay? Jetzt als Bild dafür möchte ich dieses Bildchen nehmen, nämlich Jesus am Kreuz. Ich habe versucht, mir viele Wege zu überlegen, wie man an das Thema rankam. Aber ich habe mir gedacht, Jesus am Kreuz ist die Zusammenfassung vom Evangelium. Papst Franziskus hat gesagt, das Kreuz ist das Symbol für die Ehe überhaupt. Nicht, weil die Ehe ein Kreuz ist, gar nicht, sondern weil Kreuz bedeutet Treue, Beharrlichkeit, Verfügbarkeit, offene Arme, offenes Herz, alles offen für dich. Ja, es ist Dasein bis zum Ende, treu sein bis zum Ende, verfügbar bis zum Ende, wirklich stark. Ja. Okay, also die Ehe. Und dieses Bild wird uns eben erlauben, jetzt einige dieser Szenen oder dieser Facetten genauer anzuschauen. Jetzt möchte ich mit euch direkt also auf diesen Jesus am Kreuz schauen. Und wir sehen die Arme erhoben. Und die Arme erhoben ist sowohl eine Geste des Gebets, als auch eine Geste in gewisser Weise des Vertrauens. Es ist aber auch eine Geste des Gehorsams. Ja? Hände hoch in gewisser Weise, aber wirklich, er ist ganz auch noch festgenagelt. Aber auch der Armut, ich habe gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Also das sind auch Bilder, die uns helfen können, uns daran zu erinnern. Schauen wir kurz aufs Gebet. Ja. Wenn ein Mensch betet, sagte Papst Benedikt einmal, dann öffnet sich für Gott eine Tür zur Welt. Wenn ein Mensch betet, da wo ein Mensch betet, öffnet sich für Gott eine Tür zur Welt. Und da wo ein Paar betet, bumm, macht es Gott gegenwärtig. Also denkt mir nochmal daran, wir haben einen Pakt geschlossen mit Gott, um seine Art zu lieben in dieser Welt gegenwärtig zu machen, dass seine Art zu lieben heute weitergeht. Damit es vollständig sein kann, kommt da hinzu. Und dafür ist das Beten essentiell natürlich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich rufe bei Tag, ich rufe bei Nacht. Ja, der Psalm 22, den Jesus ja am Kreuz betet, wo man eigentlich, jeder von euch weiß das wahrscheinlich, wenn man leidet, wenn es einem schlecht geht, kann man eigentlich nicht beten. Oder sehr oft schafft man es nicht zu beten. Man schafft es nur irgendwie zu hoffen, dass andere beten und jammert eigentlich viel. Ja, ich war gerade krank und hatte Corona, also jetzt vor einem Monat und das geht einem dann so schlimm. Ja, also es geht jetzt wieder besser, aber und Männer sowieso noch mal viel schlimmer. Ja. Wir sind ja noch viel kränker als Frauen das normalerweise sind, weil wir so arm sind. Ja. Aber da sehen wir Jesus, der betet. Und was toll ist, der betet einen Psalm. Und wir können sagen, der betet diesen Psalm 22, weil der genau maßgeschneidert ist auf das Leiden Christi am Kreuz. Können wir sagen. Aber wir können auch sagen, der betet einen Psalm, weil er sagt, ich kann jetzt nicht beten. Mir geht es so schlecht, ich kann nicht beten. Aber ein Psalm, das kann ich, weil den kenne ich. Ja? Die Juden kannten natürlich die Psalmen. Wie schön, wenn wir Gebete auswendig kennen und sei es nur das Vaterunser, gegrüßt seist du Maria, ja, und in Momenten, wo ich gar nichts anderes mehr kann, einfach nur das leise vor mich hin sage. Das geht immer. Und das verbindet Himmel und Erde. Das heißt, Gebet ist nicht immer schön. Und das Ziel vom Gebet ist auch nicht, dass alles schön ist, sondern das Ziel ist connecten mit dem Schöpfer und den Schöpfer hineinholen in unser Menschsein und in eurem Fall in unser Paarsein. Es ist nicht immer schön, aber es ist immer notwendig. Und es gibt einen tollen Satz im Buch der Weisheit, Kapitel 6, Verse 14 und 15. Das würde ich nachlesen an eurer Stelle. Weisheit, Kapitel 6, Verse 14 und 15. Das lohnt sich aufzuschreiben. Denn da steht, also auf die Weisheit bezogen, wir können es auf Gott beziehen. Gott, wer dich früh am Morgen sucht, wird nicht müde sein. Und später heißt es, und wer wegen dir wacht, wird schnell von Sorge frei. Ja. Wer dich am frühen Morgen sucht, wird nicht müde sein. Das heißt, früh aufstehen, um zu beten, macht dich nicht müde. Ich würde mich fast trauen, euch hier ein Versprechen zu geben. Ja. Wer sich traut, morgens 5 Minuten früher aufzustehen, einfach nur, um mit seinem Ehepartner ein Vaterunser zu sprechen, der wird wegen dieser 5 Minuten nicht müde sein am Tag. Versprochen. Bisschen riskant, aber ich verspreche es trotzdem. Ja. Das heißt, ja, man steht ja sonst für alles Mögliche frühmorgens auf. Ja? Und man bleibt für alles Mögliche spätabends für Elfmeterschießen noch oder keine Ahnung, einen blöden Film oder Silvester, das Allerwichtigste im Jahr. Ja? Dass man dann um Mitternacht vom Stuhl springt oder in Spanien Trauben isst und zählt bis 12 und keine Ahnung was und dann Raketen und alles. Dafür bleibt man gerne wach. Ja? Aber Gott verspricht uns, wer wegen mir wacht, wird schnell von Sorge frei. Das ist ein tolles Versprechen. Das würde ich richtig mal so Gott auf die Probe stellen und sagen, okay, wenn ich ein bisschen länger wach bleibe abends oder wenn ich ein bisschen früher aufstehe morgens, um mit meinem Ehepartner zu beten, dann ist der Deal, dass wir deswegen nicht müde sind. Dass wir und sogar, also morgens nur nicht müde, aber abends sogar von Sorge frei. Das ist ein guter Deal. Sorgen haben wir alle. Dass wenn man abends zusammen betet, dann von Sorgen frei. Das sind alles, wisst ihr, die Worte Gottes sind nicht nur schöne Worte, die uns helfen, das Leben zu verstehen, das sind Versprechen Gottes. Der verspricht sich nicht, der macht Versprechen, der hält Versprechen. Und das Gebet von Jesus am Kreuz ist die Frucht von einer kostbaren Gewohnheit, die ihn trägt, als das Leben für ihn unerträglich geworden ist. Das heißt, das sind Tugenden, die am Anfang schwierig sind, und dann tragen sie uns. Jede Tugend, die Geduld, das Gebet, die Großzügigkeit, das Teilen, das auf Sachen verzichten, ist am Anfang schwer und mit der Zeit, bumm, trägt es dich. So. Jesus natürlich, wir sehen im Evangelium ganz, ganz oft, dass er betet. Und oft betet er frühmorgens und die Nacht durch oder später am Abend. Ja. Der hat schon gewusst, wie man von Sorgen frei wird. Der hat sicher auch natürlich auch diesen Psalm gekannt und auch das Buch der Weisheit. Ja, was macht das Gebet? Es hilft uns, uns aus dem Spam dieser Welt mit vielen Slogans, die uns eigentlich nur verwirren und vielen Meinungen, die uns nur noch mehr Meinungen geben, uns aus diesem Spam der Welt rauszuflüchten und hinein in die Realität. Ja, wir können manchmal denken, Gebet ist eigentlich ein sich in eine irreale Welt flüchten. Und dabei ist das Gebet eigentlich aus dem vielen leeren Blabla in die reale Welt, in der wir in der Ewigkeit sein werden. Wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Ja, wenn ich jetzt schon so ein Stück Ewigkeit berühre, kann das eigentlich nur gut sein. Okay? Also sich hineinflüchten. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil wir so viele Stimmen in uns haben. Wir haben unsere eigene Stimme vom Verantwortungsbewusstsein. Ich muss das, ich will das, ich sollte das. Von unseren Freunden, die uns sagen, was sie von uns erwarten, von den Gesetzen, von den Erwartungen, von unseren Gefühlen, von unseren Neigungen, von unseren Wünschen, von unseren Träumen. Und mittendrin da ist auch die Stimme Gottes, aber die ist manchmal ganz schön leise. Wenn du die Bibel nimmst und die aufschlägst, dann findest du darin ganz sichere Worte, die dir Richtung geben. Ja. Und für die von euch, die nicht wissen, wie das geht, würde ich euch wirklich empfehlen, fragt jemanden, der weiß, wie das geht. Es gibt immer spätestens 2, 3 Freunde weiter, jemand, der weiß, wie das geht. Das ist so wichtig für euch. Warum? Warum ist es wichtig, mitten in dieser Welt mit dem Wort Gottes vertraut zu werden? Ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles toll finden. In Berührung zu sein mit dem Wort Gottes. Warum ist es für ein Kind wichtig, mit dem Wort seines Vaters in Berührung zu sein? Mit dem Wort seiner Mutter, mit der Stimme? Ja, das gibt Friede, das macht mich froh, das gibt mir Kraft. Und das Wort Gottes, ich habe neulich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Pastor, der verheiratet ist und der sehr viel über Ehe schreibt. Ja, und das Buch heißt, interessanter Titel, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch, so ungefähr wie, und wie wäre es, wenn die Frage gar nicht ist, wen man heiraten soll, sondern warum man heiratet. Ja, die Frage ist nicht, wen man heiratet, sondern warum. Und die Leute fragen sich ja oft, wer ist der richtige Partner für mich? Ja, das ist Gary Thomas, heißt der Autor. Und wenn wir uns die Frage stellen, nee, aber die Frage ist eigentlich, warum? Und jetzt frage ich Paare immer einfach, warum? Dann gucken sie mich so ein bisschen an, weil wir uns lieben. Das meine ich nicht. Wenn wir uns lieben, das ist kein Grund. Ja, aber die Frage ist, was wollt ihr zusammen aufbauen im Leben? Der sagt einen tollen Satz. Der sagt, 90% von den Dingen, die in meinem Herzen sich geändert haben, habe ich aus meinem Gebet und meinem Bibellesen. Und 10% nur, 10% von meiner Frau. Ja? Also 10% von dem, was sich in mir geändert hat, ist, was mir meine Frau gesagt hat, sagt dieser Gary Thomas. Und 90% ist, was mir Gott gesagt hat. Und seine Frau hat ihm sicher nicht wenig gesagt, ja? Weil die eine Eheberaterin ist und die kennt sich aus, das ist ihr großes Thema und die weiß genau, was ihr Mann besser tun könnte. Ja? Also 90% kommt vom Gebet und vom Bibellesen. Und zwar nicht, weil ich jetzt in der Bibel irgendeinen Satz gefunden habe, was ich anders machen soll. Ganz kleine Geschichte, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Aber ein jüdischer Freund von mir, der mir vor vielen Jahren immer jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, gesagt hat, ich kann meinem Vater nicht vergeben. Ich kann meinem Vater nicht vergeben, für was er gemacht hat. Das kam immer, wie so eine Schleife kam das wieder. Und dann hat er einmal angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann sagte er mir, Pater Paul, ich kann jetzt meinem Vater vergeben. Und ich habe gesagt, wieso? Ja, weil ich wusste, er hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, welcher Satz oder welches Kapitel oder was, ja? Weil mich natürlich interessiert hat, ja? Und er hat gesagt, ja, wissen Sie was, das Komische, ich kann das gar nicht so identifizieren. Ich merke nur, in dem Maße, in dem ich mich mit der Bibel auseinandersetze, ändert sich meine Art zu denken, zu urteilen, zu fühlen, zu reagieren. Wow, das ist heavy. Und da war ich wirklich ganz junger Priester und das hatte ich noch in keinem Buch, in keinem Theologiebuch gefunden, ja, so ein Statement. Das heißt, da ist wirklich ein Schatz, ja, und ein Schatz, den es zu heben gilt. Und nicht nur vom Interesse her, sondern weil, wenn man sich mit dieser Bibel, mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann macht das was in uns. Ja? Wenn Jesus zum Gelähmten sagt, steh auf, dann sagt der Gelähmte nicht, ach, interessant, du hast gerade gesagt, ich soll aufstehen und das kannst du mir eigentlich sagen, weil du ja der Sohn Gottes bist und deswegen, Jesus sagt, nein, ich meine, steh auf. Das heißt, es ist nicht nur Information, sondern es ist tatsächlich auch Transformation. Wenn wir uns dem Wort Gottes öffnen, dann ändert das was in uns, und zwar, was er will, nicht unbedingt, was wir wollen. Und das ist ganz interessant, auch sich mal darauf einzulassen, was er will. Okay, also, Gebet. Was wichtig für uns hierbei ist, egal wie und egal was wir machen, ja, ein Paar, das betet, findet also nicht nur Licht und einen treuen Gott, ja, sondern es macht noch dazu den betenden Jesus heute in dieser Welt gegenwärtig. Das heißt, wenn jetzt irgendein Paar von euch einfach heute Abend, da wo ihr seid, zusammen ein Vaterunser spricht, dann, weil ihr ein Ehebund habt mit Jesus, holt ihr damit Jesus in eure Wohnung hinein und holt den betenden Jesus in eure Wohnung hinein, weil er jetzt bei euch dabei ist. Das heißt, in dem Moment wird euer Gebet wirklich Erlösungsgeschichte. Und euer Gebet macht in dem Moment einen Unterschied für die, die mit euch sind, für eure Kinder, für eure Ehe sowieso. Das heißt, nicht nur ist es gut für euch, sondern eine Geschichte geht weiter, die in Jesus begonnen hatte. Die geht in einem betenden Paar weiter. Auch wenn es gar nicht gut betet, auch wenn das Gebet armselig ist. Ja? Tagesevangelium kann man immer finden. Ja? Oder ein einfache, simple Gebet. Okay, ich lasse es jetzt mal hier dabei. Aber ich glaube, das ist wichtig für uns. Vielleicht ist es deswegen so schwer, das Gebet manchmal, eben weil es gerade so wichtig ist. Gut, jetzt möchte ich auf diesen nächsten Punkt gehen, Armut. Also Armut als etwas, was wir, jeder von euch kennt Armut irgendwie. Jeder von euch hat schon mal Armut gespürt, und zwar nicht so mega Armut, wie die Leute in der Straße sind vielleicht, aber jeder spürt und kennt die Konsequenzen von Armut, wenn ich plötzlich nicht habe, was andere haben, wenn ich nicht kann, was andere können, ja? Wenn es mir weniger gut geht, wenn mein Kühlschrank, ich erinnere mich, bei uns früher als Kinder war der Kühlschrank immer ziemlich leer, und dann haben uns unsere Eltern gesagt, ja, aber dafür haben wir uns. Ja? Gut, und ich muss sagen, ich habe es akzeptiert, und das hat uns Mut gemacht. Aber der Kühlschrank war trotzdem ein bisschen leer. Ja? Aber es hat uns nicht schwach gemacht, hat uns nicht wehgetan. Ja? Es hat uns, eigentlich habe ich mich irgendwie stolz gefühlt deswegen, dass wir nicht alles hatten. Und irgendwie macht es dann auch stark. Aber schauen wir mal, Jesus am Kreuz und unterm Kreuz sitzen sie und verteilen sich seine Kleider, losen um sein Gewand. Also wirklich das Letzte, was er noch hatte, wird ihm genommen. Jesus kommt arm in diese Welt hinein. Müsst ihr euch vorstellen, die Zeit, in der er gelebt hat, war sicher eine ganz, ganz arme Zeit, wo es kaum Medikamente gab, ja, wo es in vielen Orten kein fließendes Wasser gab und vieles, vieles, was wir heute für völlig selbstverständlich halten, gab es da nicht. Das heißt, für uns heute ist es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem kennen wir das, was die Armut beinhaltet. Ja, wenn wir plötzlich weniger verdienen oder wenn plötzlich irgendwie das Geld weniger wert ist oder wenn man plötzlich Nachzahlungen machen muss, wie auch immer. Aber wichtig, schauen wir nochmal auf Jesus. Wir schauen auf Jesus und sehen einen Gott, der aller Würde und allen Schutzes entblößt ist. Auch das ist Armut. Wenn man aller Würde entblößt ist, wenn man allen Schutzes entblößt wird, ja, wenn die Leute schlecht über uns reden, schlecht über uns denken, ja, wenn man uns kritisiert, auch das ist Teil der Armut. Das macht uns sozusagen sehr, sehr verwundbar. Und Paulus sagt im Korintherbrief, 2. Korintherbrief 8, 9, er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das heißt, er will durch seine Armut unseren Formeln von Armut einen Sinn geben. Und dann sagt Jesus selber, selig die Arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das im Himmelreich. Ja? Also in der Bibel vielleicht ganz kurz nur wichtig, arm und reich in der Bibel ist nicht genau wie bei uns. Ein reicher Mensch in der Bibel ist einer, dessen Herz so voll ist, dass kein Platz ist, weder für Gott noch für die anderen. Das ist das Konzept von Reichtum in der Bibel. Und arm ist einer, dessen einzige Hoffnung Gott ist. Das ist eigentlich schön, wenn die einzige Hoffnung Gott ist. Ja? Das durfte ich in so ganz, ganz klein, aber wirklich nur Schnupperkurs, jetzt als ich den Corona-Dingens hatte. Ja, also viele von euch haben sicher schon viel gelitten in eurem Leben. Ich bin einer, der nicht viel gelitten hat, aber es ging mir jetzt schon sehr, also ich fand ziemlich elend. Und es ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn es einem so richtig schlecht geht und man so arm ist, dass einem keiner helfen kann. Und dann man spüren darf, dass Gott einem tatsächlich helfen kann, indem er einfach nur da ist und sagt, ich sehe dich, ich sehe dich. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, boah, wenn der jetzt Gott wäre und einfach meine Krankheit ausschalten könnte, das wäre zwar nett, aber die Tatsache, dass der Mensch geworden ist und auch WW gehabt hat, und auch Schmerzen gelitten hat, ist ja noch wertvoller. Das war plötzlich in dem Moment völlig klar für mich. Viel wertvoller, dass der kennt, was ich gerade erlebe, als dass der mich von da oben irgendwie gesund macht. Hatte ich sonst nie verstanden. Und auf einmal war das klar für mich. Also, arm sein heißt, keine Sicherheiten haben außer Gott. Das heißt nicht, dass wir diese Armut suchen sollen, aber dass wir unsere Sicherheit so auf Gott legen sollen, als ob wir nur ihn hätten. Das macht uns nicht schlecht. Ja. Das heißt, unser Problem ist normalerweise das Gegenteil. Wir versuchen, Sicherheiten zu kreieren um uns herum, damit es um Himmels Willen nichts schiefgehen kann. Ja, und da sind wir stark. Und wir wissen, wie wir Versicherung für alles haben. Und die Wirtschaft hat das verstanden. Ja. Und heute, wenn du ein Auto leihst, dann werden dir 7 verschiedene Versicherungen angeboten. Und ich habe mal mit so einem Autoverleiher geredet und die haben gesagt, also das ist ein bisschen unangenehm, aber es ist tatsächlich so, dass wir ganz viel Geld mit den Versicherungen machen, die eigentlich nicht wirklich notwendig sind. Heavy, ja, also wirklich toll. Und das heißt, das ist etwas, also die haben verstanden, mehr als wir, ja, was wir für ein Problem haben. Das ist diese Art von Armut. Und es ist wichtig, dass wir diese schwierigen, manchmal sinnlosen Orte die Möglichkeit geben, sinnvoll zu werden und fruchtbare Orte zu werden. Das heißt, Jesus braucht gar nichts, um die Menschen zu retten. Er braucht nur seine Treue zum Vater. Er kommt in die Welt mit leeren Händen und verlässt sie mit leeren Händen. Was hat ihm seine Armut erlaubt? Also materielle Armut, aber auch das Ausgesetztsein den anderen. Ja? Also auch dieses Verletzlichsein. Was hat das erlaubt? Das hat ihm erlaubt, erstens all sein Vertrauen auf den Vater zu setzen, ja, alles von Gott zu erwarten. Wir erwarten manchmal ganz, ganz wenig von Gott. Wir erwarten alles von unseren Planen und wir erwarten manchmal zwischen wenig und gar nichts von Gott, weil wir vielleicht auch uns nicht trauen, ihm das zuzutrauen. Weil wir sagen, wer kann der das überhaupt? Ja? Also erstens, er hat all sein Vertrauen auf Gott gesetzt und zweitens, er hat in seinem Herzen ganz, ganz viel Platz für uns gehabt. Es ist schön, sich zu überlegen einfach so, dass Jesus wirklich in seinem Herzen Platz für mich hat und dass er sich für mich interessiert. Dass er mich sogar kennt. Dass er um mich weiß. Dass er mich sieht. Dass er mit mir fühlt. Das macht die Armut. Die Armut macht Platz für andere. Es ist so schön, wenn Paare, es gibt Paare, da kommst du hin und du spürst, die haben Platz für dich. Du kannst zu ihnen kommen, du kannst ihnen erzählen, du kannst reden und sie holen dich hinein in ihr Haus, in ihre Wohnung und texten dich nicht voll mit ihren eigenen Geschichten, sondern lassen dich ankommen und das ist schön. Es ist schön, so Menschen zu erleben. Es gibt natürlich Menschen, die haben einfach Glück, ja, dass sie wenige Probleme haben. Gibt es. Ja. Und dieses Glück ist dann immer ein Auftrag, besonders viel Platz zu haben. Aber wie schön, wenn man arm werden kann, auch sozusagen arm an Sorgen. Ja, weil Sorge ist auch irgendwie etwas, was man behält, was man eigentlich abgeben könnte. Also Armut, wie gesagt, zählt zu diesen evangelischen Räten, das heißt zu der Tatsache, dass Christus uns einen Weg vorgezeigt hat und gezeigt hat, wie wir das Evangelium besser leben können, wie wir den Auftrag besser leben können. Das heißt, reich sein ist nicht etwas Schlechtes, Mittel haben, Möglichkeiten haben, ist gar nichts Schlechtes, aber wenn mein Herz zu voll ist, dann ist es schwierig zuzuhören, es ist schwierig aufs Herz zu hören, es ist schwierig auf die anderen zu hören, es ist schwierig auf Gott zu hören. Das ist schwierig. Als Paar können wir uns fragen, haben wir Angst vor Armut? Haben wir Angst, zu wenig zu haben? Haben wir Angst, etwas ärmer zu sein als heute oder dass es den anderen besser geht oder dass wir vielleicht gewisse Dinge uns nicht mehr leisten können? Wie schön, wenn Menschen den Mut haben, einen Weg zu gehen, der vielleicht weniger Geld verdienen lässt, aber dafür mehr Platz für die anderen hat. Ich kann mir die Frage stellen, bin ich aus Liebe arm genug, um Platz zu haben für Gott, für dich in der Ehe? Habe ich in meinem Leben genug Platz für dich und für die anderen? Und dieses in meinem Leben genug Platz für dich, habe ich ein Bild, das mir sehr hilft. Nämlich, ihr wisst alle, wenn ein Mensch entsteht, dann braucht es dafür eine Ei- und eine Samenzelle. Das sind die einzigen beiden Zellen im Körper, die nicht 46 Chromosome haben, sondern 23. Du kannst nicht zwei 46er zusammentun, das gibt keinen Menschen. Du musst zwei 23er zusammentun und dann entsteht ein neuer Mensch, das ist weder ich noch du, das ist was anderes. Und wenn ein Paar aufeinander zugeht, wenn sie sich kennenlernen, aber auch in der Ehe, muss man immer wieder abspecken, aber nicht abspecken Kilos, sondern dass ich immer wieder von 46 zurückkomme auf 23, damit du in meinem Leben genug Platz findest, damit wir eins werden können. Und ich glaube, das ist eine Frage, gerade im Thema der Armut, die wir uns besonders stellen können. Habe ich genug Platz für dich in meinem Leben? Habe ich genug Zeit in meinem Denken für dich? Habe ich genug Platz in meinen Gefühlen, in meinen Interessenswelten? Bin ich 23, ja? Oder bin ich noch ein riesen 46er, der eben zu wenig Platz hat oder ein 38er, ja? Also 23 werden, arm werden, aus Liebe arm werden. Sind wir als Paar arm genug, um die Arme öffnen zu können für die, die uns Gott vielleicht vor die Tür spült? Für die Armen der Welt. Das heißt, wenn wir irgendeine Form von Armut verspüren als Paar, Sorge, dass wir später nicht genug Geld haben, ein Problem mit dem Beruf, dass wir gerade irgendwo was verloren haben, dass das Erbe ungerecht geteilt wird, keine Ahnung, ja, das gibt es ja immer, diese Sachen, ja. Oder aber auch diese andere Art von Armut, nämlich dem Spott ausgesetzt sein, der üblen Meinung der anderen ausgesetzt sein, diese Art von Armut, wo wir plötzlich schutzlos sind, hilflos, wie Jesus am Kreuz, schutzlos, hilflos. Wenn wir das verspüren, und das geschieht ja dauernd irgendwie in unserem Leben, manchmal, wenn wir uns schutzlos auch den Argumenten eines anderen Menschen zum Beispiel fühlen, hilflos, dann kann ich sagen, das ist jetzt einfach nur ein schlechter Moment. Oder ich kann sagen, Moment, wenn wir als Paar das jetzt richtig leben, anstatt jetzt darüber besorgt zu sein, dann können wir daraus eigentlich eine Gabe machen, die Gott wohlgefällt, indem wir sagen, Jesus, du warst arm und deine Armut hat Frucht gebracht, nämlich die hat als Akt der Liebe, hat dir den Himmel und die Erde verbunden. Du hast dein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt. Und ich möchte diese Art deiner Liebe jetzt nachleben. Das heißt, ich wandle mit meinem Ehepartner zusammen diesen Ort der Armut in einen Ort der Gabe um. Und das wollen wir dir, Vater, zu zweit in unserem Gebet heute anbieten. Anstatt uns zu ärgern über unsere Armut, anstatt traurig zu sein, anstatt Sorgen zu haben, nehmen wir sie an und machen daraus unsere Gabe. Okay? Also so können alle Formen von Armut wirklich kostbare Formen werden. Jetzt in den Fragen gehe ich da ein bisschen in die Tiefe. Dann Gehorsam, auch natürlich als eine ganz wichtige Form, vielleicht die radikalste Form der Liebe von Jesus. Also wir sehen sozusagen Jesus hier ergeben, gehorsam, gebunden. Ihr wisst selber, in Gethsemane sagt Jesus, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gehorsam klingt nicht sehr cool. Gehorsam klingt unschön. Aber durch Gehorsam hat uns Christus erlöst. Also, Paulus sagt, im Hebräerbrief gibt er einen ganz tollen Satz, der heißt, Jesus hat während seines Lebens mit Schreien und mit Weinen und unter Tränen Gott, den Vater, gebeten, ihn zu erlösen, ihn zu erretten. Und der Vater hat ihn erhört. Und dann steht da, obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Was heißt das? Das heißt, Jesus hat durch das Leiden eine Situation erlebt, die so schwer war für ihn, dass sogar er, der Sohn Gottes, den Willen des Vaters nicht leben wollte. Er hat Widerwärtigkeit gefühlt dem Willen des Vaters gegenüber. Jeder von uns kennt das, wenn wir nicht hören wollen, was unser Gewissen sagt. Oder wenn wir nicht hören wollen, was der Ehepartner sagt, obwohl wir wissen, dass es richtig ist. Ja. Oder wenn wir nicht hören wollen auf irgendwas, was Gott in unser Herz hineinlegt, weil wir das jetzt nicht wollen. Das ist unangenehm für uns. Und Jesus wollte Rebellion gegen das, was das Beste ist, spüren, damit wir uns nicht dumm fühlen, wenn wir Rebellion spüren gegen Gott. Gott wollte in sich spüren, dass er nicht will, was der Vater will, damit wir uns nicht schlecht fühlen, wenn wir manchmal nicht wollen, was Gott will. Das ist auch schön, wenn Zwillinge, das ist wirklich dieser Gott, der uns versteht, der uns kennt. Und das heißt, er hat eine echte Rebellion gespürt und wollte nicht. Und was ihn gerettet hat, ist zu sagen, okay Gott, aber ich weiß, du willst es. Und nicht mein Wille, sondern dein Wille. Stell dir vor, wie schön das in der Ehe sein kann, wenn wir oft, ich denke wahrscheinlich, je länger man verheiratet ist, desto mehr kennt jeder so seine Themen und hat jeder so seine Stärken und seine Schwächen. Und wenn man irgendwo merkt, ich habe nicht recht, ja, oder der andere hat mal wieder recht, oder es ist besser, das, was du vorschlägst. Es ist gar nicht schlecht, sagt uns Jesus, da, wenn du drinnen spürst, dass du das nicht willst und dass du das nicht zugeben willst und dass du nicht nachgeben willst und dass du das letzte Wort haben möchtest und dass du recht haben möchtest. Das ist nicht schlecht, das zu fühlen, sagt er, keine Angst. Aber hab keine Angst, jetzt auch zu gehorchen. zu gehorchen. Hab keine Angst sogar, aber jetzt müssen wir es richtig verstehen, dem Ehepartner zu gehorchen. Das geht in beide Richtungen. Und warum? Ihr wisst, die Konsequenz der Ursünde, dieses Falles des Menschen, ist, dass der Mensch begonnen hat, den anderen sozusagen zu unterwerfen. Und wir spüren manchmal in uns sozusagen diese Neigung, den anderen zu unterwerfen. Das spüren wir manchmal in uns. Und was Gott möchte, er möchte uns erlösen, damit wir nicht den anderen unterwerfen, sondern dass wir uns dem Wort Gottes und der Stimme Gottes, die durch den anderen hindurch spricht, anvertrauen und diesem Wort Gottes durch den anderen hindurch unterwerfen. Das heißt, wenn der andere etwas sagt, was anders ist, als was ich es will, dass ich dann sagen kann, machen wir es so, wie du es willst. Machen wir es so, wie du es willst. Und nicht, weil du es sagst, sondern ich weiß, dass Gott mit uns einen Pakt gemacht hat. Und wenn das für dich so wichtig ist, dann weiß ich, dass Gott sicher dahinter steht. Jetzt habe ich eine ganz kleine Geschichte dazu, die mir sehr geholfen hat im Thema Gehorsam. Als ich nach Paris gekommen bin, vor 10 Jahren, hat der Bischof uns gebeten, genau in dem Moment, ob einer von uns in einem Krankenhaus mithelfen könnte. Und ich war der Neue und hatte mehr Zeit als die anderen, weil ich noch nicht meine ganze Zeit verbucht hatte. Und habe gesagt, okay, ich kann das versuchen, aber habe drin gedacht, was mache ich in einem Krankenhaus? Damals, ja, das war vor 10 Jahren, man geht auch Bekehrungen durch. Ich sollte doch mit den Jugendlichen arbeiten, mit den Familien, mit den Kindern und so. Und mit alten und kranken Leuten, das können doch auch andere machen und das können auch Laien machen und so. Ja, also das war nicht so ganz ehrlich von mir, aber ich hatte eigentlich keine Lust, jetzt mal genau genommen, ja. Weil ich dachte, ich muss viel Wichtigeres tun. Ja, ich muss mit Jugendlichen, das ist viel wichtiger und so. Und ich habe da aber noch nicht die Erfahrung gemacht, wie das ist, mit alten und kranken und sterbenden Menschen zu arbeiten. Hatte ich also wenig Ahnung von, was mir da entgangen war. Und dann habe ich dem Bischof gesagt, okay, ich probiere es aus, aber ich glaube nicht, dass es ist, was ich tun soll. Habe das ausprobiert ein paar Wochen lang, einen Tag in der Woche. Und irgendwie habe ich das missmutig gemacht. Das ist nicht gut. Ja. Gehorsam missmutig bringt gar nichts. Ja. Grollend oder schmollend. Ja. Also missmutig und mir sagen, das wird sowieso nichts. Und daraufhin war es sowieso nichts. Das heißt, dass in diesen Wochen, das, was ich getan habe, das hätte tatsächlich jeder Laie machen können. Und ich habe mir gedacht, Mensch, und ich als Priester könnte auch Dinge tun, die nur ein Priester machen kann. Warum macht das nicht ein Laie und ich mache, was ein Priester tut? Habe das dem Bischof dann gesagt. Er hat gesagt, schon, ich glaube, das hätte wirklich auch ein Laie machen können. Und ich glaube, es ist besser, dass ich mich anderen Dingen widme. Und so. Und dann sagt der Bischof, ja, ich verstehe schon, aber machen Sie es bitte trotzdem. Boing. Ja, was mache ich jetzt? Und jetzt mal technisch gesehen bin ich als Ordenspriester jetzt nicht dem Bischof Gehorsam schuldig in dem Sinne, dass er mir einen Auftrag gibt. Aber gleichzeitig ist jetzt der Bischof von einer Stadt und es ist der Nachfolger der Apostel. Und ich habe gesagt, und irgendwie habe ich gespürt, go, 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 go. Ja, mach was, go. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und drinnen habe ich mir gesagt, ich mache das jetzt als einen Akt des Gehorsams, als Ausdruck meiner Liebe. Ja? Das heißt, ich will meine Liebe zeigen in den Dingen, die schön sind. Okay, jetzt zeig mal deine Liebe im Gehorsam. Go. Ja. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich mache das. Habe drin gesagt, ich gehorche aus Liebe. Und ich wusste in dem Moment, mein Herz hat sofort gesagt, du hast sowas von gewonnen. Und du wirst sehen, es wird ab jetzt genial werden. Und ich habe gedacht, ja, mal schauen. Aber es war klar für mich, es war sofort klar, es wird gut werden. Und ab dem nächsten Dienstag, jede Woche, einen Tag habe ich im Krankenhaus verbracht. Und es war jedes Mal so, dass ich eigentlich ein Buch hätte schreiben sollen und vielleicht irgendwann mal schreiben werde, über die Geschichten, die ich dort erleben durfte und das viele, 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 was ich von diesem Menschen am Ende ihres Lebens lernen durfte. Ja. Sensationell, aber auch von der Präsenz der Mutter Gottes, von der Klugheit Jesu, der ihm das richtige Wort im richtigen Moment gibt, Worte, die man nie vorher hatte. Es war eine wirklich bewegende Zeit und wo ich wirklich für mein Leben sicher die wichtigsten Erfahrungen gesammelt habe. Warum? Weil ich gehorcht habe. So. Das heißt, der Gehorsam ist nicht etwas an sich Schlechtes, sondern er ist etwas an sich Gutes. Nur ist die Frage, warum ich gehorche und wie ich gehorche und mit welcher Haltung ich gehorche. Okay? Also Gehorsam als eine Form der Liebe ist Gold wert. Ja, und du kannst sogar sagen, wenn wir zwei uns streiten und wir nicht wissen, wer jetzt recht hat, kann ich sagen, okay, machen wir es, wie du es möchtest, und zwar mit einem großen Lächeln und dir drin sagen, ich gehorche jetzt dir, Gott, nicht ihr oder ihm. Das nicht. Ich gehorche jetzt nicht meinem Mann oder meiner Frau. Das sicher nicht. Aber dir. Und zwar dir aus Liebe. Und das Tolle ist, das kann ich machen. Und ich weiß auch noch, dass ich Gott damit fast I twist his arm. Das heißt, ich zwinge ihn eigentlich, dass er nicht um mich, sondern dass er uns segnet. Das ist das Coole am Gehorsam. Also ich kann wirklich Gott sagen, ich werfe mich in deine Arme. Okay, das sind jetzt halt mal die Arme meines Mannes oder meiner Frau. Fair enough, okay? Aber es sind deine Arme und ich mache das wegen dir und ich gehorche dir. In dem Fall, normalerweise wisst ihr, in welche Richtung das geht. Normalerweise gehöre ich der Mann der Frau. Das ist normalerweise das, was das Sicherste ist. Ja, das Sicherste. Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Ja. Aber normalerweise ist das Sicherste. Außer wenn es ums Fernsehprogramm geht, da ist vielleicht wichtiger, was der Mann möchte. Okay, oder ein paar Dinge mehr. Aber also gehorsam kostbar. Jetzt, warum ist das für uns noch so wichtig? Nicht nur, weil man so viel unnützen Streit und nicht weiterkommen verhindern kann, sondern auch so wichtig, weil wenn du gehorchst, weil Christus einen Pakt mit dir geschlossen hat, weil ihr euch als Paar geweiht habt, seine Liebe in dieser Welt fortzusetzen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe und tut dies zu meinem Gedächtnis. Wenn du gehorchst als Ehepaar, dann holt ihr den Gehorsam Christi in dem Moment in die Welt hinein. Das ist ein Hammer. Das heißt, der Gehorsam Christi, der die Welt erlöst hat, geht heute in euch weiter. Wenn du, Mann, deiner Frau gehorchst, aus Liebe zu Gott, dann bist du Miterlöser in dieser Welt in dem Moment. Das ist richtig heavy. Theologisch astrein, okay? Ja, das wird vielleicht in anderen Texten anders ausgedrückt, aber das heißt, du hast endlich einen Grund, und gerade für die Männer hier vielleicht, weil wir sind ja eigentlich geboren, um Helden zu sein. Ja? Das ist mal unter uns. Ja? Und selig der Mann, der eine Frau hat, die ihm das ab und zu spüren gibt. Es ist schön, wenn ein Mann spürt, dass er Held ist, weil we're made for that. Ja? Nachdem es keine Drachen mehr gibt, dem man den Kopf abschlagen kann, brauchen wir irgendeine andere. Jetzt pass auf, wenn du als Mann in einem Moment von Patt gehorchst, deiner Frau, aber eigentlich Gott, der hinter deiner Frau steht, dann geht Erlösungsgeschichte weiter, die Welt ist ein bisschen heiler wegen dir. Das ist real. Und ich glaube, das kann man sogar intellektuell richtig gut nachvollziehen. Okay? Ich möchte euch das so als eine Idee lassen, weil ich glaube, es ist schön, wenn diese schwierigen Orte plötzlich mit Sinn gefüllt werden und man sagt, boah, das ist ja richtig gut eigentlich. Ja? Das ist richtig gut, weil das macht eigentlich total Sinn. Okay? Also, so wird ein ganz doofes Gehorchen müssen wertvoll. Aber seien wir ganz plump mal hier, das gilt natürlich auch in den Dingen der Welt. Das heißt, Jesus hat gesagt, gib dem Cäsar, was dem Cäsar gehört und Gott, was Gott gehört. Das heißt, wenn du deine Steuern zahlst, dann erlöst du die Welt ein bisschen, dann holst du den Gehorsam Jesu in die Welt hinein. Wenn du nicht schneller als 120 fahren solltest und wirklich 119 fährst, weil normalerweise heißt 120, dass man nicht langsamer als 120 fahren darf, aber das heißt, wenn du 119 fährst, und das aus Gehorsam tust, jetzt mal Spaß beiseite, dann findet der Gehorsam Christi den Gesetzen und den Oberen seiner Zeit gegenüber heute in euch Fortsetzung. Und das ist real. Das heißt, euer Gehorsam wird heilbringend und ihr erfüllt richtig heavy euer Eheversprechen in dem Moment. Und auf einmal nehmt ihr teil an einer viel größeren Geschichte als nur eure, wir zwei versuchen ein gutes Paar zu sein. Da ist man schnell mit seinem Latein am Ende. Ja. Ihr seid für was Größeres gemacht, als nur nett zusammen zu sein. Viel größer. Also das wird sofort viral und global und das geht sofort weiter raus. Okay? Und das heißt also, sowohl wenn du dein U-Bahn-Ticket zahlst, ja, wenn du da nicht irgendwie cheatest, aber auch eben, wie wir vorhin gesagt haben, wenn du einfach nur deine Corona-FFP2-Maske aufsetzt, an einem Ticketschalter oder sogar irgendwo in einem Lokal, wo es dich nervt, wenn du das auch aus Gehorsam, also in diese Realität des Gehorsam reinholst, in dem Moment ist das richtig wertvoll. Okay, ich lasse das hier und reiße nur noch schnell diesen letzten Punkt an, weil wir doch schon kurz vor 10 sind. Wir haben natürlich auch eine halbe Stunde später angefangen, aber trotzdem. Das Vertrauen ist natürlich auch ein riesengroßes Thema. Aber auch Vertrauen sehen wir Jesus, ja, sozusagen verwundbar, ganz verwundbar, ganz Vertrauen sozusagen. Ich öffne dir meine Arme. So wie ihr das in der Ehe kennt, dem anderen die Arme öffnen, ist auch nicht immer einfach und braucht manchmal ganz großes Vertrauen. Und auch Gott die Arme ganz öffnen, braucht manchmal ganz, ganz großes Vertrauen. Der Psalm 22, da sagt Jesus, dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Du hast nicht immer gemacht, was sie wollten, aber du hast sie gerettet. Psalmen, die vom Vertrauen reden, gibt es noch ein Löcher. Ich habe euch in den Fragebogen noch ein paar reingeschrieben, einfach zum Nachlesen, hilfreiche Psalmen, die uns irgendwie Power geben. Aber wichtig hier, obwohl die Sendung Jesu im Moment, in dem er am Kreuz ist, noch überhaupt nicht fertig ist. Das heißt, Jesus ist ja, es beginnt eigentlich erst. Ja? Der war 3 Jahre mit seinen Aposteln zusammen. Die Apostel haben nichts verstanden. Keiner ist da unterm Kreuz außer Johannes. Ja? Und dann natürlich die Frauen, klar, weil die treu sind. Das heißt, die Sendung Jesu ist noch überhaupt nicht beendet. Und er hat kein Problem zu sagen, ja, das überlasse ich jetzt meinem Vater, der wird das durch die Apostel weitermachen, obwohl die es nicht verstanden haben. Und er wird den Heiligen Geist schicken und dann wird es weitergehen. Ne? So dieses Vertrauen in den anderen, das Vertrauen in Gott und das Vertrauen in den anderen. Ja. Es gibt so Menschen, die, wenn sie dich im Auto fahren lassen, dann sagen sie dir dauernd, was du machen sollst und wie du das so und wo und wo das, weil sie schwer, es fällt ihnen schwer zu vertrauen, dem der plötzlich am Steuer sitzt. Ja? Ja, und die dann auch mit dir das Bremspedal treten, das sie gar nicht haben. Und so, ja, es fällt manchmal schwer. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen so einer. Ja. Also ich habe schon sehr feste Meinungen und das ist manchmal für die anderen nicht so leicht. Ja. Ich meine zwar zu wissen, was richtig ist, aber naja. Das heißt, er vertraut voll und ganz, dass durch die Apostel, die eigentlich irgendwo gar nichts verstanden hatten, die Sache weitergeht. Wie schön, wenn wir diese Art von Vertrauen auf Gott haben, dass wir sagen, du weißt doch sowieso, was besser ist. Du willst doch sowieso das Beste für uns. Du wirst uns doch sowieso führen. Diesen Sommer, als ich vor dem Sommer einen kleinen Mini-Burnout hatte und viel Angst hatte, ganz blöd, ja, was ich nie gehabt hatte in meinem Leben, hat mir meine Mutter gesagt, ist wichtig, dass, weißt du, Mütter sagen so Sachen, die sagen, Maria hat mir für dich gesagt, ja? Ich habe nie verstanden, wie eine Mutter sowas sagen kann, aber Mütter können sowas irgendwie sagen. Ja? Maria hat mir für dich gesagt, du sollst einfach jeden Tag danken für das Vertrauen und die völlige Freiheit und das absolute Vertrauen, was Maria mit Jesus zusammen dir schenken wollen. Also, ich soll jeden Tag danken für die völlige Freiheit und das absolute Vertrauen, was mir Maria und Jesus zusammen schenken wollen. Und ich habe angefangen, das jeden Tag mir zu sagen. Und einfach nur mir das jeden Tag zu sagen, ich kann euch nicht sagen, wie meine ganze Einstellung zum Leben irgendwie sich geändert hat, weil dieser Satz, ja, es gibt ja so Menschen, die sagen so Mantras, ja, aber da ist mal ein sinnvoller Satz, ja, der außerdem auf die ganze Bibel aufbaut und der sagt, sozusagen wie wenn ein Kind seinem Vater sagt, glaubst du schaffst das auch alleine, wenn ich, ja, steht mit so einer kleinen Schaufel da und der Vater mit dem Bagger, der das Haus bauen möchte und das Kind sagt, ich bin jetzt gerade mal müde, glaubst du schaffst es ein Momentchen ohne mich? Und der Vater sagt, ja schaffen wir, glaube ich. Ja. Dass ich Gott einfach zutraue, dass alles, was in meinem Leben geschehen wird, alles, nicht in sich selber notwendigerweise gut ist, aber dass alles Ort werden kann, der heilbringend sein wird und der uns retten wird, wenn ich einfach Gott in diesen Ort hineinlasse. Alles, was kommt in meinem Leben, ja, das wird mit ihm gut. Mutter Teresa hatte einen ganz coolen Deal, den sie mit der Mutter Gottes geschlossen hat. Also ich kenne jetzt nicht den ganzen Deal, aber ich kenne einen Satz draus, eine Zeile draus. Sie sagt immer, was macht Maria und was mache ich? Und dann sagt sie, meine Aufgabe ist es, Maria mein ganzes Leben anzuvertrauen. und und sozusagen Marias Aufgabe ist es, die komplette Verantwortung über mein Leben zu übernehmen. Marias Aufgabe ist es, die komplette Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und meine Aufgabe ist es, alles, was in meinem Leben geschieht, so anzunehmen, als ob es aus der Hand Marias kommen würde. Also Marias Aufgabe ist es, die Verantwortung über alles, was in meinem Leben geschieht, voll zu übernehmen. Und meine Aufgabe ist es, alles, was in meinem Leben geschieht, so anzunehmen, als ob es aus der Hand Marias kommen würde. Also der Satz, der hat es in sich. Und Gott ist ja so, der will ja. Ja? Und der kann aber nur uns helfen, in dem Maße, in dem wir uns öffnen und ihm vertrauen. Also, Vertrauen ist sicher die schönste Form der Liebe, weil das Misstrauen am Anfang der Menschheitsgeschichte alles kaputt gemacht hat, alles zerrissen hat, alles zerbrochen hat. Und sie ist insofern für das Heil notwendig. Darum braucht es einen Menschen, nämlich Jesus, aber auch Maria, die begonnen haben, ganz zu vertrauen. Und das hat diesen Bund zwischen Himmel und Erde wiederhergestellt. Das heißt, und diese Liebe, diese Form der Liebe muss heute weitergehen. Das ist sicher die allerwichtigste von allen, das Vertrauen. Das heißt, dass ich meinem Ehepartner vertraue, auch wenn meine Gefühle mir manchmal sagen, bin ich sicher. Ja. Dass ich Gott vertraue, dass er bei uns ist und dass er bei uns bleiben wird. Dass ich auch lerne, meinen Kindern zu vertrauen, auch wenn sie vielleicht Fehler machen werden. Ja. Dass ich lerne, dem Leben zu vertrauen, dass es schon gehen wird. Dass ich lerne, auch mir selber zu vertrauen, wenn ich ängstlich bin und alles kontrollieren möchte. Das heißt, Vertrauen bedeutet, Mut zu haben, Gott ernst zu nehmen, Gott beim Wort zu nehmen. Aber auch wenn eine Person verlassen worden ist von einem Ehepartner oder enttäuscht worden ist von einem Ehepartner, daran zu glauben, dass mein Leben immer noch fruchtbar ist und dass es immer noch kostbar ist und dass ich bei Gott immer finden werde, was ich brauche, um Frieden und Kraft zu haben. Aber auch zum Beispiel zu vertrauen, wenn alles zu scheitern droht, wie Abraham, der weiter vertraut. Dafür auch wichtig, mit dem Wort Gottes vertraut zu sein. Entscheidend hier auch nochmal, wir wollen, dass es heute noch Orte gibt, wo Menschen Vertrauen lernen und das Vertrauen weiter einüben. Okay. Ich lasse euch jetzt damit, weil es ist schon spät, es ist 10 Uhr, und es hätte nicht so lange gehen sollen, aber wir haben leider spät angefangen. Ich werde nur noch ein kurzes Schlussgebet mit euch machen. Und dann, vielleicht kann man am Schluss nochmal den Fragebogen hineingeben in den Chat, sodass auch alle, die jetzt noch dabei waren, irgendwie den sehen können. Morgen, vielleicht machen wir das morgen so, dass die Angelika... Wir können ja sicher denselben Link nehmen für morgen. Du gehst einfach morgen nochmal in denselben Link hinein. Ja? Und dann nehmen wir morgen denselben Link. Und ihr könnt diesen selben Link dann so sehr, wie ihr wollt, entsprechend weitergeben. Und ich werde versuchen, den auf die verschiedenen Verteiler zu geben. Wir sehen uns dann ab 20.15 Uhr kommen wir rein und ab 20.30 Uhr können wir dann beginnen. Jetzt möchte ich mit euch ein Schlussgebet beten. Und noch letzte Sache auch, diese Fragebögen, also es ist wichtig, es gibt einen ersten Fragebogen über diese vier Themen und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr morgen im Laufe des Tages euch einen längeren Moment nehmt, ich würde sagen mindestens eine Stunde, am besten zwei Stunden, um in Ruhe euch Zeit zu nehmen, diese Fragen zu lesen und miteinander zu besprechen. Ihr werdet sehen, das sind Fragen, die zum Teil leicht sind und zum Teil das richtig in sich haben, aber euch helfen werden, in die Tiefe zu gehen. Und dann wollen wir jetzt beten. Und mächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass trotz aller anfänglichen Hindernisse und Dunkelheiten und technischen Schwierigkeiten, wir es jetzt doch geschafft haben, beieinander zu sein und miteinander zu beten und miteinander die Form deiner Liebe und gerade deine Liebe zum Vater neu zu verstehen, sodass wir begreifen, dass wenn wir beten, dass wenn wir die Effekte der Armut verspüren, dass wenn wir gehorchen, dass wenn wir vertrauen, wir voll und ganz unseren ehrlichen Auftrag erfüllen und dass in den Momenten deine Gegenwart als betender Jesus, als armer Jesus, als gehorchender Jesus, als vertrauender Jesus in unserer Ehe gegenwärtig wird und wir heilbringend mit dir mitarbeiten dürfen und unsere Ehe dadurch noch viel fruchtbarer wird. Herr, wir bitten dich, dass du dadurch jetzt diesen vier Orten, nämlich Gebet, Armut, Gehorsam und Vertrauen, mehr Sinnfülle gibst und dadurch mehr Fruchtbarkeit gibst und dass du dadurch größeren Zugang zu uns hast, sodass unsere Ehe und unsere Familie und unser Zweisein Orte werden können, des Heils, heilbringende Orte, und dass wir wachsen können als Menschen, als Christen, als Freunde, immer mehr eins werden können. Maria, dich bitten wir um deinen Segen und deinen Schutz. Begleite auch diese Paare, sodass sie morgen gut miteinander reden können, vertiefen können und vielleicht wichtige Themen besprechen oder ansprechen können. Heiliger Geist, sei du bei uns und erhelle alles, was dunkel ist, sodass wir, das tun können, was Gott von uns möchte. Und so segne euch alle auf die Fürsprache der Mutter Gottes und des heiligen Johannes Paulus II., der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.